Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hi, Tobi.
Hi, Thomas. Ich grüße dich. Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Genau, wie die Maurer. Ich bitte die eventuellen Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Meine Nachbarin hat gerade angefangen, Rasen zu mähen. Und ich weiß nicht, ob man es vielleicht dann zwischendrin noch hört oder so, aber im Moment geht's eigentlich, würde ich sagen, von der Geräuschkulisse her, von daher mal abwarten. Mhm. Aber wenn sie näher an die Hausgrenze bei mir kommt, oder das mal gucken.
Aber ich sag mal, sie ist positiv. Wenn sie im Garten ist, kann sie nicht ins Internet, also hast du eine bessere Leitung, also von daher, oder hoffentlich eine bessere Leitung. Mhm. Aber sie können natürlich auch einen BitTorrent angeschmissen haben und was runterladen.
Könnte auch so, ja, natürlich nur ganz legal irgendwelche Linux-Distributionen.
Ja. Genau.
Ja, okay.
Gut, da sind wir mal wieder. Und wir sind frisch im Corona-Block, aber bevor wir mit dem Corona-Block anfangen, lass uns denn nochmal was Positives einstreuen. Wir haben nämlich heute wieder Readly dabei und sie sind zum vierten Mal dabei und bitte nicht mehr anrufen. Wie war das in der Hitparade? Nicht mehr anrufen, zum vierten Mal dabei oder zum dritten Mal? Keine Ahnung. Jedenfalls ist heute wieder Readly unser Sponsor oder unser Kooperationspartner, wie man es auch nennen mag. Jo. Und dann geht's gleich frisch und frei in den Corona-Block.
Ja, genau, was Positives zum Anfang.
Ja, Apple wird nach und nach und situationsbezogen, wie es so schön heißt, ihre Shops wieder öffnen. Sie haben jetzt 6 Wochen die 450 Shops zugehabt, geschlossen etc., Corona-bedingt logischerweise. Und jetzt wird es Stück für Stück wieder eine Zurückführung in den normalen Betrieb, in Anführungsstrichen, geben, sofern man davon normal reden kann. In welchen Ländern sie anfangen und wo es losgeht, das konnte man bisher noch nicht rauslesen oder da gab es noch keine Informationen zu. Und wie gesagt, das ist situationsbezogen. Man muss natürlich auch die örtlichen Gegebenheiten oder man muss das Ganze auf die örtlichen Gegebenheiten anpassen. In Deutschland sieht es ja so aus, dass man wahrscheinlich die Shops etwas eingrenzen muss von der Präsentationsfläche oder vom Raum her, weil man ja nur 800 Quadratmeter Ladenfläche freischalten darf oder freigeben darf. Und der ein oder andere Apple Store wird dementsprechend größer sein als 800 Quadratmeter. Von daher muss man das wahrscheinlich ein bisschen umbauen oder ja absperren, wie auch immer.
Ne? Ja, wobei, da gibt es ja auch wieder Bundesländer, die das großzügig handhaben. Muss man dann einfach mal abwarten, wenn es soweit ist.
Ja, da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, ja. Ich hoffe mal, dass es dann, ich hätte mir echt gewünscht, dass es da in vielen Dingen eine viel einheitlichere Regelung gibt, aber okay, wir wiederholen uns, das, ja, gut.
Ja, es ist echt schade. Es ist echt schade und vor allem vermittelt das mal auch den Bürgern. Klar, ja. Kannst du auch wieder sagen, je nachdem, auch wie stark und wie betroffen eventuell auch die Region ist, kann man das ja unterschiedlich handhaben. Aber es ist schon teilweise schwierig, halt auch den Leuten verständlich zu machen. Und das ist echt, ja, oder könnte vielleicht noch zu einem Problem werden, je nachdem, wie sich die Lage halt noch entwickelt. Aber das muss man dann einfach mal abwarten.
Ja, das ist das Problem, dass man die Situation immer erst sehr spät bewerten kann. Nachdem ein paar Wochen vergangen sind und nachdem man dann gesehen hat, ob die Maßnahmen ins Negative oder ins Positive schlagen. Und ja, das ist das große Problem, was wir haben. Okay, aber wir wollen es jetzt nicht zu negativ abdriften lassen. Gehen wir zum Thema Mund- und Nasenmasken. Ja, da haben sie ja grundsätzlich eine flächendeckende Einigung gefunden. Wir haben ja jetzt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften herrscht die ja jetzt vor. Und die Firma Playmobil, ja, man höre und staune, Playmobil steigt in den Mund- und Nasenmaskenmarkt ein. Die haben sich da was Spezielles ausgedacht. Das ist eine Kombination aus einem großen Teil wiederverwendbare Schutzmaske und einem Teil, den man halt austauschen kann. sieht etwas befremdlich aus, weil man setzt sich da quasi so ein großes Plastikteil ins Gesicht. Ich vermute mal, das ist auch ähnlich angedeutet wie das Playmobil-Plastik. Man sagt, es soll etwas weicher sein und das passt sich dem Gesicht etwas besser an, also eine Art Silikon. Aber es sieht schon irgendwie so ein bisschen härter aus auf den Bildern. Ich habe die selbst noch nicht in Natura gesehen. Ich glaube, so ein Ding würde ich mir auch nicht aufsetzen. Polarisiert etwas vom Design, aber die Idee ist grundsätzlich gut. Man hat einen Kunststofftrichter in Anführungsstrichen und vorne hat man einen austauschbaren Teil. Und da soll man mit konventionellen Papiertaschentüchern arbeiten. Die soll man halt in diesen austauschbaren Teil reinklicken. Und das soll dann halt mehr oder weniger schützen. Ob das wirklich so gut ist, durch ein Papiertaschentuch zu atmen, ob das wirklich so gut ist wie eine richtige, in Anführungsstrichen, medizinische Maske, das sei dahingestellt.
Nee, um Gottes Willen, nein.
Wird es sicherlich nicht sein, aber...
Das ist ungefähr in die Richtung gehend wie die selbstgenähten Stoffdinge,
ja.
Was jetzt den Schutz betrifft.
Ja, aber den
Vorteil, den... 0,5% noch besser, weil es Kunststoff ist.
Ja, aber wenn man auch rechts und links die bessere Abdichtung hat am Gesicht letztendlich, wird es vielleicht ein Hauch besser sein. Viele Masken, ja, die selbst genäht sind, haben ja noch diese, ja, eine Öffnung mehr oder weniger an den Seitenrändern, die man gar nicht so gut abdichten kann wie diesen Kunststofftrichter.
Wie bequem wird denn das Ding sein?
Das weiß ich nicht. Allerdings hat die einen Vorteil, den ich dort sehe. Man kann natürlich dadurch, dass es Kunststoff ist, die wirklich heiß auswaschen und desinfizieren. Und man hat eine höchstmögliche Hygiene, die man natürlich bei einer selbstgenähten Maske auch hat, wenn man sie wäscht, 90 Grad
Wäsche. Ja, noch nicht mal. Die Tipps, die man in der Regel hat, ist, glaube ich, einfach in einem Kochtopf heiß auskochen und dann...
Ja, oder Backofen etc., wenn es das kann. Ich wäre natürlich da ein bisschen übervorsichtig und würde sie da bei 90 Grad durchjagen. Und viele sagen ja auch, man soll sie übers Bügeleisen jagen, aber Vorsicht, das erreicht teilweise nicht die Gradzahl, die man braucht dafür. Und wenn man die hohe Gradzahl einstellt, dann macht es nicht jeder Stoff mit. Also wirklich die sicherste Möglichkeit, 60 Grad sollte man schon haben, um das abtöten zu können.
Ja. Stimmt, naja, gut. Sowas Ähnliches hat meine Frau heute erwähnt. Hätte ihr eine Kundin, glaube ich, als Tipp mitgegeben, drüber bügeln.
Ja, aber wie gesagt, das der Herr Drosten, unser großer Corona-Experte, der hat gesagt, bügeln ist nicht gut. Man muss mindestens 60 Grad erreichen und das auch für eine längere Zeit. Also Waschmaschine etc., denke ich, ist die beste Möglichkeit. Oder halt ein Ofen wäre auch eine Möglichkeit.
Hat das RKI jetzt nicht wieder gesagt gehabt, dass diese selbstgenähten Mundschutzteile eigentlich total unnütz wären im öffentlichen
die Gefahr, die ich dort drin sehe, dass es halt für die Leute, die diese Masken tragen, eine falsche Botschaft vermittelt, dass sie jetzt sagen, ach, jetzt habe ich eine Maske auf, jetzt kann ich ja, muss ich keinen Abstand mehr halten etc., dass da genau das Gegenteil mit passiert, dass da falsche Sicherheit mit vermittelt wird mit dieser ganzen Geschichte, ist meine Meinung. Und dass sich da nicht mehr an diese Abstandsregel gehalten wird.
Ja, wobei ja oft genug eigentlich erwähnt wird und regelmäßig ja auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass diese oder welchen Schutz, beziehungsweise dass die ja eigentlich nicht diesen Schutz bieten. Von daher sollte man es eigentlich irgendwann mal auch mitbekommen haben. Verstehen ist halt immer noch die andere Frage.
Ja, verstehen und umsetzen und naja, das ist
okay, so eine Sache. Egal.
Aber okay, das haben wir auch schon so oft gesagt. Gut, dann geht's weiter. Uns ereilte heute eine Pressemitteilung aus dem Hause Löwe. Löwe, der ins Straucheln geratende High-End-Premium-Hersteller für Unterhaltungselektronik, vornehmlich Fernseher, TV-Geräte. Der hat ja vor ein paar Monaten neu durchgestartet mit teilweise der alten Belegschaft und teilweise neuen Mitarbeitern und einer neuen Inhaberschaft. Und die haben heute verkündet, dass ihr Unternehmen weiterhin, dass der Neustart weiterhin Fahrt aufnimmt und das alles nach Plan läuft. Das beinhaltet auch, dass sie zum Beispiel in der Premium-Fertigung auf Handmanufaktur nicht umgestellt haben, sondern dort auch weitermachen auf Handmanufaktur. Und das bedeutet, im Bereich der Premium-OLED-TVs sind 30 Mitarbeiter beschäftigt, die Fernseher aus den Komponenten in Handmanufaktur zusammenzusetzen. Das läuft alles weiterhin nach Plan, natürlich nach den aktuellen Hygienebestimmungen, keine Frage, Abstand, Mundmaske etc., das Übliche. Und sie werden halt ihren geplanten Neustart weiterhin fortsetzen und das läuft alles im Moment nach Plan. Gute Nachrichten, finde ich gut, dass da keine weiteren augenscheinlichen Probleme auftreten. Gut. Hoffe ich auch, dass diese Premium-Fernseher ihren Absatz finden und ihren Kunden finden in dieser doch sehr komplizierten Zeit.
Ne? Es ist halt schwierig, oder generell ja in der Industrie ist es schwierig. Du hast eigentlich das Problem ist, dass Löwe in der Vergangenheit ja eigentlich hauptsächlich über den Fachhändler oder so an Mann und Frau gebracht wurde. Und das hast du in dem Umfang nicht mehr. Gerade auch jetzt zu Covid-19-Zeiten, jetzt machen nach und nach die einzelnen Läden wieder auf. Aber viele haben sich ja doch mittlerweile aufs Einkaufen, alle noch mehr aufs Einkaufen im Internet verlegt. Ja. Und das könnte, mal gucken, ob Löwe halt da, wie gesagt, das Ruder auch dann, oder die Füße wieder auf den Boden kriegt. Ich hoffe es mal, weil Löwe und gerade aus meiner Kind- und Jugendzeit ja doch eine Marke ist, die man noch im Kopf hat. Aber wir hatten da in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, vor einiger Zeit, als die Nachrichten da ja auch auf, oder die Informationen da ja auch kamen in Bezug auf die Schwierigkeiten bei Löwe, wo wir auch gesagt haben, oder wo ich gesagt hatte, klar, Löwe Marke, aber das wäre jetzt keine Marke gewesen, die ich bewusst irgendwo beim Kauf mit im Kopf gehabt hätte. Und das ist halt schwierig, ja.
Ja, weil die Preise natürlich auch sehr selbstbewusst sind. Die Fernseher liegen natürlich nochmal über dem aktuellen Standard, sage ich immer, über Samsung, über LG. Liegt natürlich auch daran, dass die Fertigung früher in Made in Germany stattgefunden hat und dass das heute auch noch in Deutschland stattfindet, das Ganze, und sie Gott sei Dank den Weg ja weitergehen. Man hatte ja auch Bedenken, dass einfach nur die Marke gekauft wird und dann irgendwo das Ding sonst wo zusammengeklöppelt wird. Beispiel Grundig, das war früher ein Premium-Hersteller, hatte exzellente Geräte und das ging dann irgendwo sonst wohin. Ich glaube, in der Türkei wurden die Dinger dann zusammengebastelt. Und die Qualität von Grundig-Fernsehen ist dann stark in den Keller gegangen. Mittlerweile sind sie ja wieder so ein bisschen am Hochkommen. Grundig hat jetzt ja auch Kooperationen mit Amazon etc. Und sie wollen jetzt wieder so ein bisschen in den Mittelklassebereich aufsteigen. Aber das ist halt auch im Moment nicht so einfach, weil hast du erstmal deinen Ruf komplett kaputt gemacht, dann ist es schwierig, in dieses höhere Segment wieder zurückzukommen. Ja. Aber gut, gucken, was Löwe raushaut. Und der Plan, der war ja auch, ist jetzt ja auch zerschlagen, auf der IWA mit einem großen neuen Portfolio zurückzukommen. Das hat Löwe nach wie vor das Problem, dass das jetzt nicht funktionieren wird, weil IWA ja gecancelt ist.
Ja. Aber apropos IWA gecancelt, der Deutsche Computerspielepreis 2020 hat ja stattgefunden, allerdings nur online. Wir verlinken es mal in den Shownotes auch mit den einzelnen Siegern. Ich fand die Veranstaltung trotz des Lobs, der rausgegeben wurde, auch wieder nicht durchgehend, aber teilweise schon sehr peinlich, gerade mit den Klischees, mit denen wieder gespielt oder Witze gemacht wurden. Kann man machen. War trotzdem, denke ich mal, immer noch ein bisschen gelungener als letztes Jahr, aber irgendwie tut man sich da doch noch ein bisschen schwer, da irgendwie was locker oder was das Vernünftigeres auf die oder Seriöseres auf die Beine zu stellen. Teilweise war es dann doch, wie gesagt, schon eher grenzwertig, was den einen oder anderen Witz betroffen hat.
Hat es nicht dieses Jahr Barbara Schöneberger moderiert?
Genau.
Die moderiert auch jede Veranstaltung, der nicht bis drei auf den Bäumen ist. Das ist der Wahnsinn.
Genau, genau. Ja.
Also Moderationsbabsi hat wieder zugeschlagen.
Ja, ich habe es mir gerade noch verkniffen, ja, dieser Spruch mit bei drei auf den Bäumen. Ja,
ja, es ist aber. Ja,
so, das ist glaube ich, auch so eine Go-To-Moderatorin. Sie ist halt bekannt. Sie ist doch beliebt, auch bei den Zuschauern. Sie ist auch nicht gerade blöd, die Frau, ja, muss man ja auch sagen. Mhm. Sie kann ja was, aber ja.
Ja, es ist immer interessant, wenn man irgendeine Veranstaltung sieht, außerhalb vom Fernsehen, was jetzt nicht so exklusiv und so prominent gezeigt wird, dann ist es meistens so, dass es Barbara Schöneberger moderiert. Zum Beispiel Goldene Lenkrad wurde, glaube ich, auch letztes Jahr. Ja,
aber gerade, wie gesagt, bei so einer Veranstaltung wie dem Deutschen Computerspielepreis, der dann auch nur online stattfindet, muss man da eine Frau Schöneberger als Moderatorin nehmen, wenn es nicht aus der Ecke durchaus andere, auch weibliche Gesichter gibt, die vielleicht oder denen man da in dem Rahmen auch mal eine Möglichkeit hätte geben können. Ja,
ja, klar. Vor allen Dingen, es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, weil die Frau wird das nicht für 4,90 Euro machen.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Das wird wahrscheinlich nicht ganz günstig sein. Und es gibt wahrscheinlich die ein oder andere, die das hätte etwas kostengünstiger gemacht und wahrscheinlich genauso gut.
Schauen wir mal nicht aufs Geld. Ja, das ist ja nach wie vor noch da. Du hättest da, wie gesagt, auch von mir aus gerne jemanden wie zum Beispiel, wie heißt denn jetzt richtig? Wie heißt denn die Lara Loft richtig? Zum Beispiel sowas hätte ich mir mal gewünscht.
Du meinst so eine Gamerin, so eine Streamerin?
Ja, nicht nur, die macht ja auch viel mehr. Ja, die, ja. Aber das wäre zum Beispiel auch mal was gewesen. Ja. Vor allem, die hat den Background auch da drin. Die ist in der Branche auch durchaus bekannt. Die hat ja auch Synchronarbeit gemacht, tausend andere Sachen. Die hat ja, die vor allem, die junge Frau hat ja auch eine Stimme. Ja. Die hat ja, bei welcher Fernsehsendung war das, wo die auch schon, egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, sowas zum Beispiel. Da gibt es auch noch zwei, drei andere Beispiele, ja, die auch noch ganz gut geeignet gewesen wären dafür. Da hätte ich mir mal gerade, wie gesagt, wenn man es als Online-Format macht, hätte man auch anders machen können und hätte da, wie gesagt, auch mal ein paar andere Gesichter mit reinholen können. Aber, mein Gott, das ist ein Preis, der verschwindet nicht heute. Ja, vielleicht nimmt man da auch mal was fürs nächste Mal noch mit. Und aber wie gesagt, Link ist in den Shownotes drin, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Dann noch eine kleine News, und zwar was ja durchaus Schlagzeilen gemacht hatte, ist ja der Release von Trolls World Tour, der neue animierte Film, der jetzt vor kurzem ja rauskam. Der war ja ursprünglich fürs Kino geplant. Und Universal hatte sich dann dazu entschieden, den, weil halt aufgrund der Corona-Krise die Kinos zu sind, den online direkt zu veröffentlichen. Nicht irgendwie nach hinten schieben, sondern hier ist es ja auch gerade für Familien und Kinder geeignet. Wir hauen den zu einem durchaus kinokompatiblen Preis direkt ins Streaming, ja, Video on Demand raus. Ist auch sehr gut angenommen worden. Die haben auf jeden Fall mehr Geld gemacht in der ersten Woche als im Kino. Ja, also das ist ja auch schon mal eine Ansage. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da ja auch nicht nur wie üblich so ungefähr die Hälfte des Geldes beim Studio bleibt, sondern so um die 80%, ja, hast du natürlich noch mal ein bisschen mehr dran verdient, als wenn es übers Kino gegangen wäre. Nur in dem Zusammenhang hat natürlich dann gleich mal AMC, also mit einer der größten Kinobetreiber in den Staaten, gesagt, zu denen gehört ja auch die UCI Kinowelt hier in Deutschland, die Kette, wir werden in Zukunft keine Produktionen von Universal mehr in die Kinos holen, weil es nicht sein kann, dass Universal, weil die Universal hat auch gesagt, oh, das hat so gut funktioniert, wir überlegen, ob wir das in Zukunft nicht generell so machen. Parallel zum Kinostart Video on Demand anbieten, ja. Hat AMC gesagt, hier, Freunde, so geht's nicht, ja, in Zukunft nehmen wir eure Filme nicht mehr mit in den Kinosaal. Ich sag nur, ja, good luck, ja, mit der Entscheidung. Die könnte böse nach hinten losgehen.
Ja,
weil mittlerweile fast jeder oder jeder in oder jedes Studio in Hollywood hat fast eine eigene Plattform, über die sie Video on Demand im Internet vertreiben tut, beziehungsweise wenn sie es noch nicht hat, hat sie eine Kooperation oder aber entwickelt eine eigene Plattform. Disney Plus, ja, ist zuletzt an den Start gegangen, ja, mit ihrem Riesenangebot. Also von daher muss man schon aufpassen, ja, inwieweit man sich da am eigenen Stuhlbein sägt. Gerade auch, wo jetzt unter anderem war es Kalifornien, die gesagt haben, das wird noch Monate dauern, bis Kinos bei uns aufmachen können. Bei uns weiß man auch noch nicht, wann Kinos wieder aufmachen. Von daher ein sehr schwieriges Ding.
Ja. Aber das sehe ich auch, als großes, auf der einen Seite als eine große Chance und auf der anderen Seite auch als großes Problem. Man könnte aus einigen Effekten, die sich jetzt ergeben durch diese Corona-Krise, viele Sachen sehen, oh, das hat ja sehr gut funktioniert, vielleicht machen wir das in Zukunft immer so, Stichwort Kino. Und das könnte so das Kinosterben einläuten, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber vielleicht so das ein oder andere Lichtspielhaus auch nach der Corona-Krise Kopf und Kragen kosten durch diese ganze Aktion. Ja.
Es macht das Leben der Kinobetreiber definitiv nicht einfacher. Ja. Ich denke mal, Ketten aufgrund des Kapitals, was hinten dran steht, haben es da nochmal einfacher, ist jetzt falsch gesagt, aber die haben da nochmal eine andere Möglichkeit, das eventuell oder einen längeren Zeitraum, den sie einfach überbrücken können. Aber wenn man gerade mal guckt, hier so kleinere oder auch Einzelkinos, ja, die noch von privaten Betreibern irgendwo geführt werden, ja, das wird sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn die nicht vorher schon irgendwie Angebote hatten, die halt aus dem Normalen einfach nur hinfahren, Film gucken, nach Hause fahren, Geschäft versucht haben, ein bisschen eine Alternative zu finden mit Rahmenprogramm, mit Sondervorstellungen, ja, eventuell, wie gesagt, mit diesem ganzen Drumherum noch sich da ihr Publikum zu ziehen, das wird, denke ich mal, wirklich sehr, sehr schwierig.
Ja. Ja. Und es kommt ja noch dazu, dass viele Multiplex-Kinos, wie sie alle heißen, Cinemax und CineStar etc., natürlich auch große Mieten abdrücken müssen, die natürlich ausgesetzt werden können, aber teilweise sind sie auch nur gestundet. Also das sind ja auch Kosten, die nur aufgeschoben sind. Und die Betriebskosten sind in irgendeiner Form immer noch da, wenn auch stark reduziert. Stromkosten, denke ich mal, sind fast gleich null, weil die Projektoren ja nicht laufen etc. Aber sonst hast du trotzdem noch Betriebskosten und Personalkosten. Na gut, da wird es wahrscheinlich auch auf Kurzarbeit rausgehen oder vielleicht sogar eine Menge Kündigungen geben. Mhm. Das ist alles
ja, nicht so einfach. Ja, gerade diese 400 Euro... Wir sind es noch 400 Euro, diese kleinen Jobs da.
Minijobs, 450 Euro, glaube ich, sind es mittlerweile irgendwas Minijobber.
Da wird halt auch einiges wegbrechen. Ne?
Ja, ja, klar, das ist richtig. Also ich denke mal, gerade im Kino, was so die Kinopersonal angeht, das ist viel 450 Euro Basis, was da rumläuft.
Ja. Mhm. Was ist das bei uns drüben, Cineplex oder so? Da waren fast, also bis auf wenige Ausnahmen waren es alles Schüler, die da gearbeitet haben.
Ja.
Auf 450 Euro Basis.
Ja. Abreißer, das kann natürlich auch ein Schüler machen, etc.
Kartenabreißer, ja, genau. Ausbildungsberuf.
Ja, oder, wie heißt es? Karussellbremser. Ja, ja.
Ja, genau.
Okay. Gut.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, da muss man wirklich mal abwarten, wie das weitergeht. Klar kannst du, oder wenn man sich gerade auch mal Disney anguckt, ja, mit den ganzen Marvel-Produktionen, das sind alles Sachen, die sind. Ich denke mal, die wären auch ohne Kino schwer zu machen oder wenn sie es nicht fürs Kino machen würden, in der Art und Weise wahrscheinlich nicht zu machen. Ja, aber als Kinobetreiber halt hier mal nochmal boykottieren zu wollen in der Situation. Okay, lässt sich momentan, wenn sie eh zu sind, einfach sagen. Muss mal gucken, wie sich das alles noch entwickelt, aber es ist schon schwierig da, wie gesagt, man sägt sich ja am eigenen Fuß. Es ist ja nicht nur Universal, ja. Im Prinzip überlegen ja alle da dran und in den letzten Jahren wurden die veröffentlichten der Zeitraum, in dem es vom Kino ins On-Demand-Geschäft ging ja auch immer kürzer.
Ja,
da gab es ja auch immer schon wieder Proteste von Kinobetreibern, die gesagt haben, hier, das kann nicht sein, dass die Zeitrunde mehr kürzer werden. Warum sollte einer noch ins Kino gehen, wenn 4 Wochen später der Film auch hier online bei Netflix oder so zur Verfügung steht? Ja, oder auf der eigenen Plattform. Und
ja.
Es wird schwierig für Kinos, ja.
Nicht
nur für Kinos. Es ist eh schon schwierig, aber es wird noch schwieriger.
Ja, Kinos, also nicht nur für Kinos, da gibt es zig Branchen, die derzeit kämpfen.
Ja, klar. Nee, aber ich meine in dem Zusammenhang jetzt.
Also ja, klar.
Im Kino, ja. Also wenn ich dran denke, ich war schon sehr selten im Kino vor Corona und ich wüsste auch jetzt nicht, wenn die Kinos wieder aufmachen, wann würde ich wieder hingehen wollen? Egal, welches Hygienekonzept verfolgt wird, ob vielleicht nur 50% besetzt wird im Kino, etc. Ich wüsste es nicht, ja, wo es mir vorher schon schwer gefallen ist, den Preis zu rechtfertigen teilweise, gerade mit den ganzen Aufschlägen, Überlänge, 3D, bla bla bla. Ja.
Ja.
Das dann eventuell, und wie gesagt, wenn nur 50% besetzt ist, die Kosten für die Vorführung werden nicht geringer. Ja, es kommen nur die Hälfte der Leute. Musst du dann nochmal 2-3 Euro mehr nehmen? Also da vorher war es schon schlecht zu rechtfertigen. Aber
die Kinopreise sind schon sehr, sehr heftig. Das ist eindeutig so.
Vor allem diese ganze Aufpreispolitik.
Ja, klar. Dann hast du, und gerade wenn du jetzt zum Beispiel samstags gehst, Freitag gehst, da hast du dann nochmal höhere Preise als unter der Woche. Wenn du nach 17 Uhr gehst, ist es auch nochmal teurer, als wenn du vor 17 Uhr gehst. Also jedenfalls ist es im Cinemax Göttingen so gewesen, dass die wirklich wahnsinnige Preise hatten, aufgerufen haben.
Vor allem, wenn ich schon denke, früher, ich war ja wirklich oft, also als Schüler war ich sehr oft im Kino, vor allem am Kinotag. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war.
Dienstags? Donnerstag ist, glaube ich, der Kinotag.
Ich glaube, Dienstags war bei dem einen Kino bei uns hier. Also, das gibt es ja mittlerweile auch schon Jahrzehnte nicht mehr. War, glaube ich, Dienstags noch Kinotag. Da gab es auch teilweise hier Sneak Peek. Da wusstest du nicht, was kommt. Ja. Das war eigentlich ganz nett. Da hattest du wirklich für sehr günstiges Geld teilweise einen scheiß Film, den du gesehen hast. Aber es war halt trotzdem spaßig. Ja, bist du reingegangen mit Kumpels. Das war noch okay, ja. Oder freitags mittags konntest du noch gehen zum normalen Wochenpreis, bis es abgeschafft wurde. Weil freitags mittags war ich dann auch regelmäßig im Kino. Bis es abgeschafft wurde, dann habe ich auch gesagt, okay, dann kannst du auch Samstag, Sonntag, je nachdem, kannst du gehen, ja. Dann kamen die, wie gesagt, dann Preise aufgeschlagen, dann kamen die Zuschläge dazu. Wenn du dann überlegst, was du da noch für was du trinken und Popcorn bezahlt hast oder Nachos, ja, je nachdem.
Ja, das ist dann noch richtig ins Geld gegangen, klar. Das ist heftig.
Ja.
Naja, gut.
Genau.
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, war es das mal mit dem.
Ja, sonst wird das Corona, jetzt zu langatmig. Sonst wird's wieder zu lange. Oh, langatmig Wortspiel. Ja.
Ja.
Kein guter Wortwitz im Bereich Corona. Nee. Gut. Dann lass uns doch in unsere Hauptthemen einsteigen oder lass uns ins, es steht vieles im Bereich Housekeeping. Ob das da jetzt hingehört oder nicht, das weiß ich nicht. Schauen wir doch mal.
Ja, wir machen uns einfach mal weiter.
So sieht es nämlich aus. Magic Keyboard für das iPad Pro. Da gibt es wieder keine Escape-Taste. Das hatte ich vielleicht, oder das hatte ich nicht nur vielleicht, sondern ich habe es vergessen, in der letzten Sendung zu erwähnen.
Hatten wir nicht drüber gesprochen, ja.
Es gibt aber einen Workaround, wie man mehr oder weniger eine Escape-Taste wieder herstellen kann oder das auf eine physische Taste umlegen kann, indem man in die Einstellung.
Shift Alt F1.
Nee. Es gibt ja unten auf dem Keyboard ganz links unten die Globus-Taste. Die kann man ja frei definieren, was man dort drauflegen will. Das geht unter Systemeinstellung Modifier Keys, also wo man die Keys halt selbst modifizieren kann, so wie man sie haben will. Und auf diese Taste kann man unter iPad OS der neuesten Version, konnte man wahrscheinlich auch schon vorher, aber es macht ja halt Sinn, die neueste Version zu haben, wenn man das Keyboard benutzen will. Nur dann wird es auch funktionieren. Dort kann man die Escape-Taste draufsetzen. Das heißt, die befindet sich dann links unten im Gegensatz zu links oben die Escape-Taste. Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber besser als sie gar nicht zu benutzen oder benutzen zu können, jedenfalls nicht als physische Taste. Jo. Mhm. Sonst gibt es da keine Nachträge zu. Ich habe mir noch ein paar Reviews angeguckt. Ja, schauen wir mal, was da noch so an Reviews kommt. Im Querschnitt kann man sagen, die Meinung ist sehr, sehr positiv zu den Geräten. Das mit diesen Ausfällen, da gab es auch nur wenige Berichterstattungen zu, also dass kaputte Geräte bei den Nutzern ankommen. Das war vielleicht so eine Charge, die irgendwo ins Feld gestreut worden ist, wo es Berichte darüber gab. Da hatten wir auch gesagt, iPhone etc. Aber so flächendeckend konnte man das jetzt nicht hören, dass sehr, sehr viele Geräte ausgefallen sind oder dass viele Geräte beschädigt sind. Das war wohl ja eine mittelgroße Charge, die da halt Probleme hatte. Kann vorkommen, darf aber nicht vorkommen.
Sollte nicht, ja.
Ja. Und dann hat sich der Herr Kuh noch ein bisschen geäußert zum Thema AirPods 3, Nachfolger der AirPods der zweiten Generation, also der Nicht-In-Ear-AirPods und der Nicht-Pro-Version. Und da hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, diese Digitimes-Berichterstattung halte ich für sehr fragwürdig. Da Digitimes ist ja davon ausgegangen, dass das Design von den Pro-Modellen auch runtertropfen wird in die normalen Modelle ohne Active Noise Cancellation. Und da habe ich ja gesagt, das glaube ich nicht, weil es viele Fans gibt, die kein In-Ear-System haben wollen, die normalen haben möchten. Und es gibt, wie gesagt, auch sehr viele Leute, die halt mit In-Ear nicht zurechtkommen. So, und das sieht der Herr Kuo auch so. Die wird es im gleichen Design weiterhin geben. Es soll nur technisch modifiziert werden. Wie das aussieht, da hat er noch nichts Konkretes zu gesagt. Und der Erscheinungstermin der AirPods 3 soll im Frühjahr 2021 sein, also im kommenden Jahr, irgendwann im Frühjahr. Das sind so die aktuellen Gerüchte und das halte ich auch für valide und nach wie vor bezweifle ich das, was Digitimes da rausgehauen hat und habe ich auch schon in der letzten Sendung vom Gefühl her bezweifelt. Ja,
du hast dann irgendwas hintergeschrieben. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
Ja, jetzt zitiert er wieder hier sämtliche Fußballspieler. Ne?
Ja, nee, du hattest ja auch mal diese AirPods Pro Lite erwähnt, beziehungsweise Gerücht dazu. Ja. Und da gab es jetzt auch wieder ein Gerücht zu den Pro Lite, dass die unter dem Beats Branding kommen sollen.
Ja, das habe ich auch gesehen und so nach dem Motto, ja, das sollen keine Apple-Produkte sein, sondern das war ein Beats-Produkt.
Ja,
ja. Mal gucken, ob sie
auch wieder interessant, nachdem man ja hier die Gerüchte hat, dass Apple gebrandete Kopfhörer kommen sollen, haben wir jetzt eigentlich Apple oder ein Apple-Produkt, was unter dem Beats-Branding kommen soll. Das ist eigentlich schon ganz interessant. Ja.
Es ist im Endeffekt so, dass man sehr, sehr viele Gerüchte zu sehr, sehr vielen Themen hat, aus sehr, sehr verschiedenen Quellen. Und letztendlich finde ich immer, man sollte die seriösesten Quellen, die sich in der Vergangenheit auch als richtig herausgestellt haben, die sollte man eigentlich zur Rate ziehen und sagen, okay, das sind die besten. Und wenn die sich decken, die Informationen aus den verschiedenen Quellen oder die Gerüchte aus den verschiedenen Quellen, dann kann man sagen, das ist recht valide, das kommt. Also ich sag mal, wenn jetzt Ming-Chi Kuo sagt, dass das und das kommt und wenn jetzt Mark Gurman sagt, das und das kommt, dann ist es eine recht valide Geschichte. Wenn jetzt Digitimes was raushaut und irgendwie noch so ein anderer, dann kann man das mit Vorsicht genießen. Also man muss immer gucken, wer haut sowas raus und wie gut war die Trefferquote in der Vergangenheit. Ja. Das ist so meine Vorgehensweise bei solchen Dingen.
Ja, wobei mit Beats könnte man sich unter anderem auch mehrere Farben vorstellen, was es bei Apple ja nicht gibt in dem Bereich.
Ja.
Was eigentlich auch schade ist, wenn man mal guckt, welche Entwicklung die Farben auch bei den iPhones gemacht haben, warum nicht auch bei den AirPods? Zumindest so. Mal so ein Product Red wäre doch mal so ein Ding, oder?
Oder zumindest mal schwarz, das wäre eine Alternative.
Ja, oder wie gesagt, du bringst als Testding einfach mal Product Red. Wenn du schon kein Schwarz, kein Blau, kein Grün, kein Gelb oder was machen willst, mach doch einfach mal hier so Product Red. Da geht auch nochmal was hier zum guten Zweck. Die Teile sind in Rot da, mal was anderes. Würde sich garantiert gut verkaufen. Aber warum nicht eine Light-Version, eventuell auch zu einem etwas günstigeren Preis, unter dem Beats-Label rausbringen in drei oder vier Farben. Kann man auch machen. Würden sich wahrscheinlich auch sehr gut verkaufen. Und da wahrscheinlich auch eher aufgrund der verschiedenen Farben, als dass es eine Light-Version wäre, die vielleicht nochmal $20 günstiger ist oder so, wenn überhaupt. Aber da könnte sich auf jeden Fall was über die Farben sehr gut verkaufen. Ja. Und da ist Beats ja durchaus gut im Geschäft mit ihren Kopfhörern. Je nachdem, wo du ja dann auch unterschiedliche Farben dann einfach in den Modellen hast. Warum nicht? Ja.
Die haben natürlich auch eine sehr große Auswahl an Farben und ich denke, das ist auch ein Differenzierungsmerkmal, eines von vielen Differenzierungsmerkmalen, dass man sagt, okay, wir haben hier eine große Farbpalette, die haben wir bei Apple nicht, aber man könnte ja trotzdem die Farbpalette etwas aufbohren. Man muss sie jetzt nicht so riesenmäßig, man muss ja nicht so ein Riesenspektrum aufziehen wie bei Beats, man kann es ja kleiner halten, wie du eben schon sagtest, und ein schwarzer oder vielleicht auch ein goldener AirPod. Gibt es vielleicht auch die weibliche Fraktion, die das zu ihrem goldenen iPhone gerne hätte?
Ja, wie war das? Gold ist best.
Gold ist best. Aber
Mother Russia.
Ja, also Product Red ist auch sexy. Da kann man ja auch dann eine gewisse einheitliche Farbstruktur reinbringen. Ein goldenes iPhone, ein rotes iPhone SE.
Genau.
Rote AirPods dazu. Mhm. Vielleicht noch ein Product Red Armband für die Apple Watch. Und man hat so ein einheitliches Erscheinungsbild und könnte ich mir gut vorstellen, warum nicht? Ja. Mhm. Und das Product Red vom iPhone SE 2020 ist ein sexy Red. Ne? Sag ich mal so. Mhm. Ja, wo wir beim nächsten Thema wären. iPhone SE 2020. Ich glaube, das wird so der Longrunner von Apple, dieses Gerät. Oder alle Anzeichen da deuten darauf hin, dass das ein sehr, sehr lang einsetzbares Telefon ist. Das hat ja auch der Vorgänger schon gezeigt. Zumindest hat das jetzt iFixit auseinandergenommen und die haben sehr positive Worte gefunden für dieses Gerät. Um es vorwegzunehmen, 6 von 10 Punkten. Das ist für Apple-Verhältnisse schon gigantisch hoch. Wenn man bedenkt, dass teilweise die Geräte nur 1 oder 2 Punkte in der Vergangenheit bekommen haben, was die Reparaturfähigkeit oder die Reparierbarkeit der Geräte angeht, haben sie beim iPhone SE 2020 sehr viel positive Worte verloren. Das liegt doch daran, dass dieses Gerät sehr modular aufgebaut ist. Es ist sehr schnell und einfach zu reparieren. Sie haben sogar gesagt, dass ambitionierte Hobbybastler das Gerät teilweise selbst reparieren können, zum Beispiel den Akku austauschen etc., bezieht sich natürlich nur auf gewisse Teile. Gewisse Sachen sind natürlich auch extrem eingeschränkt, ganz klar. Und dann hat iFixit noch gesagt, welche Teile vom iPhone 8 zu verwenden sind, um das Gerät zu reparieren. Und da sind sie auf folgende Dinge gekommen. Kamera, SIM-Kartenslot, Vibrationsmotor, was haben wir denn noch? Taptic Engine und die komplette Display Assembly, also die ganze Einheit, was das Display betrifft. Und das lässt natürlich alle Third-Party-Reparatur-Services in die Hände klatschen vor Freude, weil die haben bestimmt nur das ein oder andere defekte iPhone im Schrank liegen, iPhone 8 im Schrank liegen, was sie ausschlachten können etc. Und da hat man natürlich von halb defekten iPhone 8 Systemen, sage ich mal, die irgendwo rumfliegen, nochmal so eine vernünftige Wertschöpfungskette. Und das haben sie auch nochmal ganz positiv bewertet, dass man wirklich alte Produkte zum Reparieren von neuen Geräten verwenden kann. Also das iPhone 8, was vielleicht fast total Schaden ist, wird dann nochmal zum Ersatzteilspender und man hat dann nochmal so ein Recycling in einer ganz anderen Qualität, als wenn man es nur auf die Wertstoffe zurück reduzieren würde, zum Beispiel Kupfer etc., wie man es sonst üblicherweise macht, hier kann man quasi Ersatzteile recyceln. Das finde ich sehr, sehr positiv. Hm. Ja. Sollte Apple sich vielleicht mal für andere Produktreihen auch überlegen? Ich weiß, das ist halt nicht immer so machbar, aber wäre vielleicht ein Ansatz, das nach und nach zu übernehmen. In begrenzter Form. So, dann geht's weiter mit dem Ding, was jetzt mal wieder durch die Messe getrieben worden ist. Nein, durch die Medien getrieben worden ist. Angeblich laut Bloomberg 2021 sehen wir die ersten Macs mit ARM-Prozessoren.
Ja.
Was sagst du dazu als Profi, hätte ich bald gesagt.
Wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen. Ne? Aber ja. Auch die Gerüchte verfolgen uns ja schon seit mehreren Jahren. Wir hatten ja auch vor, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele Sendungen, ja auch schon drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, wenn es denn nächstes Jahr soweit sein sollte, gerade wenn es vom Veröffentlichungstermin des Geräte auf ARM-Basis halt vor dem Sommer nächstes Jahr noch so weit sein sollte, dann würde man wahrscheinlich auf der WWDC dieses Jahr was dazu hören. Ja. Was natürlich jetzt so ein Fragezeichen ist aufgrund von Corona und die WWDC wird ja nicht wie gewohnt stattfinden, sondern auch so ja, eine Online-Veranstaltung quasi werden. Da ist halt die Frage, inwieweit eventuell das Einfluss auch drauf haben sollte, was halt so ein ARM-Mac betrifft. Ja. Aber die Gerüchte sind da und es könnte eventuell nächstes Jahr soweit sein. Die Frage ist halt wirklich im Hintergrund, wie viel Arbeit ist denn notwendig von den Entwicklern, um es auf diesen Rechnern zum Laufen zu bekommen?
Ja.
Das ist halt das große Fragezeichen. Und wenn Apple das auf der App Store-Seite von sich aus alles hinbiegen würde, durch eine Neukompilierung zum Beispiel, und es wäre wirklich keine Anpassung notwendig, auch wenn es vielleicht nur eine Zeile im Code sein sollte oder irgendwo ein Komma setzen, ja. Das wäre natürlich schon ein Riesenhammer, ja, und würde das zumindest mal für die Software, die im App Store verfügbar ist, für Macs, im Prinzip für den Kunden oder für den Nutzer ja keine Umstellung bedeuten.
Im Prinzip nicht.
Du kriegst ein Update zur Verfügung gestellt und das war's.
Ja, so ist es.
Alles außerhalb des Stores, klar, Riesen wäre dann halt auch wieder ein Fragezeichen. Und die Frage ist halt, könnte Apple einfach so ja, den Schalter da umlegen? Das ist halt auch wieder die Frage.
Ja, also im Moment sieht es ja so aus, wie die Gerüchtelage sich im Moment verdichtet hat, dass man davon ausgeht, dass es bei den mobilen Macs anfangen wird, diese ganze Umstellung der Architektur. Und da ist ja immer noch meine Theorie, die ich ja von Anfang an verfolge und die ich immer noch vertrete. Wir werden in irgendeiner Weise die Rückkehr des 12-Zoll MacBooks sehen. Ob das jetzt genau wieder 12-Zoll sein werden etc. Aber die Art und Weise dieses Ultra-Leichtgewichtes, also diesen ultra-portablen Rechner, denke ich, wäre dafür prädestiniert, den ARM-Chip irgendwie in irgendeiner Weise wieder oder den ARM-Chip in die Mac-Welt einzuführen, ist meine persönliche Meinung dazu. Und dieses kleine Gerät hat ja auch durchaus eine große Fanbase. Ohne weiteres gab es da viele Leute, die was Ultraleichtes haben wollten. Und da wäre so ein ARM-Prozessor natürlich sehr interessant.
Ja, wobei meiner Meinung nach ja immer oder nach wie vor sich eigentlich das MacBook Air dafür anbieten würde. Wobei ich heute ein sehr schönes Gerücht
ja,
auch, aber auch ein Gerücht gesehen habe, was mir fast noch einen Ticken besser gefällt, weil es nämlich eine alte Marke zurückbringen würde, die eigentlich einen sehr guten oder ein sehr gutes Standing hatte eigentlich bis jetzt oder in der Vergangenheit, sagen wir, bei den Nutzern, und zwar das iBook.
Okay.
Und zwar gibt's das Gerücht, dass der ARM-Prozessor wie gesagt, in einem MacBook Air kommen sollte oder kommen wird, beziehungsweise man eventuell dafür, ja, um es halt auch von der Produktbezeichnung her halt abzusetzen, ob man da nicht wieder das iBook quasi als Bezeichnung reanimieren würde, ja, beziehungsweise halt wieder auflegen würde. Würde mir sehr gut gefallen. Ich wüsste jetzt nicht, ob das so weit Sinn macht in der Namensgebung eigentlich oder jetzt aktuell ja bei Apple, dass man da jetzt wieder ein iBook mit reinholt. Aber wie gesagt, der Name an sich oder das Gerät an sich, früher das iBook, wäre schon eine nette Sache wieder, wenn das auch wieder kämen würde. Aber ich denke mal nach wie vor, das MacBook Air würde sich da eigentlich mehr dafür eignen, als das iBook da nochmal halt jetzt zurückzuholen quasi.
Das iBook, war das nicht dieses kleine 12-Zoll-Gerät? Mhm. Da bringe ich da was durcheinander mit dem PowerBook G4. Das war doch, da gab es auch dieses, ich hatte das PowerBook G4, ob das jetzt ein PowerBook war oder ein iBook, jetzt bin ich ein bisschen
durcheinander. Nee, das iBook war diese Kunststoff?
Okay, nee, das war ein Aluminiumteil, was ich hatte. Nee, ja, dann war es ein PowerBook.
Genau, das war das 12-Zoll-PowerBook, genau. 12. Ja. Das war ja auch ein sehr, sehr beliebtes Gerät, ja.
Absolut, war zwar schweineteuer, aber auch schweinegeil. Muss man ganz ehrlich, eines meiner absoluten liebsten Mac-Produkte. Ich habe das Gerät geliebt und ich hatte es super lange im Einsatz. Ja, da war Apple der Konkurrenz noch Lichtjahre voraus mit diesem Gerät. Ja, super tolles Gerät. Ja, aber ein iBook, ja, das war Kunststoff, hast du gesagt. Also in die Richtung, ja, wo konnte man das jetzt einstufen? Von der Historie oder vom Produktumfeld? Es war halt ein Einstiegsgerät, nehme ich mal an, für die Masse. Oder
sehe ich das falsch? Vom iBook gab es nachher eine G3 und eine G4-Version sogar.
Ja.
Ich weiß nicht, das war noch vor meiner Apple-Zeit. Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das iBook G4 irgendwas geteilt hat mit dem PowerBook G4. Das, keine Ahnung. Ich muss hier gerade mal hier mein Dings aus dem Weg klicken. Aber das, wie gesagt, die ersten iBooks waren ja diese, die gab es ja auch in verschiedenen Farben. Ja, das, die gab es ja hier, wie hieß das früher? Blueberry.
Ach, das waren dann im Prinzip die Pendant-Systeme zu den ersten iMacs, wo Steve
Jobs wieder zurückkam. Von der Farbgebung her genau so ähnlich, ja. Die waren weiß und dann halt so ein dieser Akzentton halt, so ähnlich wie die iMacs früher, ja. Das waren so die ersten iBooks.
Ja, okay. Jetzt fällt der Groschen centweise, hätte ich bald gesagt.
Und wie gesagt, die wurden dann, oder die kamen ja dann auch mit G4, oder G3, G4 und vom Design bzw. Kunststoffgehäuse könnte man fast sagen, das waren so vom ersten Kunststoff-MacBook so quasi die Vorgänge in PowerPC halt.
Mhm.
Würde ich jetzt mal so einfach lapidar mal so raushauen.
Ja, das waren noch die mit diesem Henkel oben dran, richtig?
Henkel hatten die ersten iBooks? Nee, die hatten, glaube ich, keinen Henkel.
Ah, das kann dann schon. Nee. Ja, jetzt bringe ich. Ja, nee, ja, jetzt weiß ich. Ja, ich habe jetzt hier mal
ein Bild aufgerufen. Ja, irgendwann so 99 oder so gewesen sein, glaube ich.
Ja, genau.
Irgendwas so in die Richtung. Ja. Aber wie gesagt, das war lange vor meiner
Apple-Zeit. Die waren so ziemlich farbintensiv von der Gestaltung. Also da gab es ja verschiedene
Varianten. Ja, das Apple-Logo hatte halt die Farbe und dann, wie gesagt, nochmal so ein Akzent. Aber
es gab weiß. Da sehr viele verschiedene Varianten, das sehe ich ja gerade. Und später wurden sie dann auch wieder ein bisschen in die normalere Form zurückgebracht.
Ja, genau. G3, G4, das war dann.
Ja. Das war dann die normalere Design-Variante.
Das hat sich mehr so an den Powerbooks dann orientiert.
Ja, genau. Mhm.
Ja, nur halt Kunststoff.
Ja, jetzt kann ich das einordnen.
Mhm. Ja. Ja. Und okay. Wie gesagt, das war halt heute ein Gerücht, was ich gelesen habe, dass das wieder aktiviert werden soll als Marke bzw. als Produktbezeichnung für die Macs auf ARM-Basis oder für das Notebook auf ARM-Basis dann.
Mhm. Ja, ich meine, warum nicht? Aber ja, ob das jetzt dazu beiträgt, das Portfolio aufzuräumen und etwas klarer zu gestalten, ist jetzt eine ganz andere Sache. Weil wir haben in der letzten Zeit gesehen, dass Apple dabei ist, so ein bisschen das Portfolio zu straffen, mehr oder weniger. Und ob das jetzt dazu beiträgt, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ja, deswegen hätte ich eigentlich auch eher drauf getippt, dass dann einfach eine neue MacBook Air-Generation kommt und die dann auf ARM-Basis wäre.
Zum Beispiel, ja. Und nochmal auf die Gerüchteküche zurückzukommen von Mark Gurman, der sich dazu geäußert hat. Es soll angeblich ein 12-Zoll-Prozessor sein und ein 12-Kern-Prozessor. Nicht 12-Zoll-Prozessor, 12-Kern-Prozessor. 12 Zoll wäre etwas groß, etwas sehr groß. Jedenfalls 12 Kerne mit 8 Effizienzkernen, wie man so schön sagt, und 4 Kerne, die für den in Anführungsstrichen nicht so anspruchsvollen Betrieb da sind und den Stromsparbetrieb für den Stromsparbetrieb da sind, um natürlich auch lange Akkulaufzeiten zu gewährleisten. Ja, und es gibt auch einen Codenamen. Kalamata ist der Codename.
Kalamari.
Kalamata sind auch Oliven, ist eine Olivensorte. Ich habe extra nochmal nachgeschlagen. Das fiel mir sofort ein mit den Oliven. Und eine Stadt in Griechenland. Wen hätte es gewundert? Wie sie auf diesen Codenamen kommen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Ganze soll dann auf A14-Basis laufen. Würde ja auch dazu passen, weil das logischerweise auch die SoCs sind, die wir dann im iPhone 12 sehen werden. TSMC soll der Fertiger sein für die Produkte oder für die Chips. Und man hat natürlich dann auch einen großen Vorteil, wenn man natürlich auf eine Basis setzt, eine Entwicklungsbasis für iPhone, iPad und dann den eventuellen Mac, hat man ganz andere Mengen, die man produzieren kann, eine ganz andere Preisgestaltung und ganz andere Margen an dem Produkt, als wenn man sie sich von Intel dazu kauft letztendlich. Also von daher spricht vieles eigentlich für einen ARM-Prozessor. Bloß wie du anfangs schon sagtest, langsam müssten sie ja mal was bekannt geben, spätestens auf der WWDC, wenn es im nächsten Jahr losgehen soll, nach meiner Meinung.
Ne? Das ist halt immer die Frage, was ist an Zusatzarbeit noch notwendig? Oder könnten die genau wirklich hier so ein Stealth-Ding durchziehen? Was ich mir nicht vorstellen kann, weil es genug Software außerhalb des App-Stores noch gibt. Ja,
so ist es.
Und zwar keine unbedeutende ja auch gerade. Ja. Ja. Von daher müsste da auf jeden Fall was im Vorfeld kommen. Oder aber Apple hat sich vielleicht Adobe gegriffen, ja, und hat gesagt, hier Freunde, so sieht's aus. Wir arbeiten mal an was. Ja. Könnte auch sein.
Aber es ist ja nicht nur mit Adobe getan, wie du.
Nein, das sagst, nicht, aber ist ja einer der.
Ja, einer der großen. Ja, auf jeden Fall, es wäre Zeit, dass da was kommt. Nach so vielen Jahren der Gerüchte wäre es Zeit, dass da jetzt mal was
kommt. Genau, könnte es langsam mal soweit sein, ja.
Ja, so ist es. Gut, und Gerüchte hatten wir auch letzte Woche zum iPhone SE Plus. Das haben wir noch so spontan in die Sendung geschoben. Und da haben wir noch, oder da habe ich noch gesagt, ja, wäre es denn überhaupt sinnvoll, so spät dann noch ein gleiches Gerät zu bringen, was nur vom Display her größer ist? Wäre das nicht völliger Unsinn, das erst im nächsten Jahr zu bringen? Da ging es ja darum, dass die Gerüchte dahingehend waren, dass wir 2021 im Frühjahr dann angeblich ein iPhone SE Plus sehen sollen. So, und jetzt wurde diese Gerüchteküche noch etwas konkreter, oder der das Gerücht rausgehauen hat, noch etwas konkreter. Der hat gesagt, wir werden ein SE Plus sehen mit größerem Display, aber komplett ohne Notch und mit Touch-ID im Power-Button. Und dann sieht es natürlich schon etwas anders aus, wenn sich das Gerät auch noch von dem Gehäusefaktor verändert und von der Bildschirmoberfläche und vom Displayverhältnis zum Gerät, dann denke ich, hätte so ein Gerät viel größere Chancen, Absatz zu finden, als wenn sie einfach nur ein größeres Gerät raushauen und nur ein 5,5 Zoller mit Home-Button unten im Display einbauen. Aber wenn sie jetzt das so ändern oder wenn jetzt so die Gerüchtelage aussieht oder wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, dann sieht das schon ganz anders aus.
Ne?
Tja. Gut, und weil wir so schön jetzt gerade die künstliche Pause drin haben, würde ich sagen, gehen wir zum Kooperationspartner über. Was sagst du dazu?
Oh, ja. Fast vergessen.
Fast vergessen, weil wir haben ja noch ein bisschen was auf dem Zettel, aber lass uns heute nochmal über Readly sprechen. Und Readly ist nach wie vor eine echte Magazin- und Zeitungsflatrate. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil es gibt da ja auch viele, die nicht so saubere und klar kommunizierte Angebote am Markt haben. Und Readly sagt ganz einfach, alles, was sich bei uns im Readly-Universum befindet, kann konsumiert werden. Es gibt keine Abo-Falle und es gibt keine Zusatzkosten. Und die Kosten belaufen sich im Monat auf schlappe 9,99 Euro. Und jetzt wurden die Zahlen noch mal aktualisiert. Die Zahlen, die sich derzeit, oder besser gesagt die Magazine und Zeitungen, die sich derzeit im Readly Cosmos befinden, belaufen sich auf 4.945 Magazine und Zeitungen. Also man sieht, wo wir angefangen haben, vor ein paar Wochen mit Readly zu kooperieren, da war die Zahl noch ein bisschen weiter unten. Readly arbeitet und bohrt ständig das Angebot auf. Also wir sind jetzt kurz vor 5.000 Magazine und Zeitungen. Das ist schon beachtlich und das hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Vorteile. Mein Lieblingsvorteil ist immer noch der, dass man alle Magazine aus der Vergangenheit auch im Archivmodus lesen kann, also halt auch ältere Magazine konsumieren kann. Und das ist bei vielen Arten von Zeitschriften hochinteressant, weil man teilweise auch fortlaufende Kolumnen hat, die aufeinander aufbauen. Wo man dann natürlich auch gerne die Vorgängerkolumne lesen möchte, wie gesagt, weil es eine fortlaufende Reihe ist und da macht es dann halt auch Sinn, einfach mal im Archiv blättern zu können oder bei den klassischen Do-it-yourself-Magazinen, wo es um einfache Lifehacks geht etc., dass man dann halt einfach auch in den Archiven blättern kann und sich da inspirieren lassen kann und das Ganze umsetzen kann. Ja, das Ganze funktioniert auch mit 5 weiteren Familienmitgliedern. Man kann innerhalb dieser Geschichte 5 Profile anlegen und jedes Profil kann man logischerweise nach dem Geschmack und Gusto des einzelnen Konsumenten gestalten und somit hat man 5 voneinander getrennte Profile in dieser ganzen monatlichen Abo-Geschichte. Man kann monatlich kündigen. Ich betone nochmal, es gibt keine Abo-Fallen. Alles, was sich dort befindet, kann konsumiert werden. Und das für einen schmalen Cent, wie gesagt 9,99 €. Und wie immer habe ich nochmal so ein paar Dinge rausgesucht, die ich kurz erwähnen wollte, was mir an Magazinen so aufgefallen ist, die ich hier nochmal präsentieren wollte. Heute geht es so ein bisschen in die Mac-Ecke. Wir haben einmal den Klassiker in Deutschland, die Mac Live, als erstes Magazin zu nennen. Die muss ich jetzt hier wohl nicht noch groß erwähnen, sollte jeder kennen. Wir haben die Mac-Welt drin. Wir haben auch das englische Pendant dazu, das ist die Macworld. Man kann natürlich auch wunderbar ins Ausland schauen und somit ausländische Magazine konsumieren, weil auch einige internationale Magazine dort vertreten sind. Und das ist vielleicht bei Technikmagazinen immer ganz interessant, auch mal über den Tellerrand rauszuschauen, was die ausländischen Kollegen berichten und schreiben oder wie die die Sache sehen in manchen Bereichen, weil manche Dinge sind ja auch so ein bisschen länderspezifisch, manche Ansichten, manche Reviews sind ja auch so ein bisschen so ein Geschmäckle vom jeweiligen Land, sage ich jetzt mal. Da, wie gesagt, ist Macworld auch vertreten und ganz aktuell findet man zum Beispiel auch die Mac-Bibel und da gibt es eine ganz aktuelle Ausgabe, wo es über 230 Seiten über Catalina geht, also alles, was Schwerpunktthema Catalina, das ist eine sehr interessante Sonderausgabe, die ich hier nochmal hervorheben möchte. Das sind so 4 Magazine, die mir so rund um das Mac-Kosmos aufgefallen sind oder Apple-Kosmos. Die üblichen Standardmagazine aus der Yellow Press sind natürlich auch vertreten. Das sollte man auch nochmal erwähnen, weil da gibt es auch eine große Fanbase. Von Tina bis Brigitte sind sie auch dort vertreten. Sämtliche Frauennamen, die Zeitschriften zieren, haben dort auch ihren Platz. Ja. Gut, und das Ganze gibt es, wie gesagt, für 9,99 € und wir haben für unsere Hörer natürlich einen Hörervorteil bei uns in den Shownotes verlinkt. Auf der Seite readly.com/geek gibt es das Ganze für unsere Hörer 2 Monate komplett gratis und unverbindlich und sollte es euch nicht gefallen, könnt ihr das natürlich nach dieser Probezeit sofort wieder kündigen und es entstehen euch keine weiteren Kosten. Und ihr habt die Möglichkeit, wie gesagt, ganz unverbindlich 8 Wochen das Ganze zu testen. Und somit spart ihr roundabout aufgerundet 20 Euro. Und in 8 Wochen kann man schon viele Zeitungen durcharbeiten. Da geht einiges.
Ja, da geht einiges, ja.
Und wie gesagt, für 9,99 € denke ich, kann man auch danach zuschlagen. Wir haben vor der Sendung noch mal drüber gesprochen, im Schnitt, wenn man zwei Zeitschriften hat, die man regelmäßig liest, rechnet sich schon Readly auf jeden Fall. Und das nur für eine Person gesehen. Und wir haben ja die Möglichkeit, 5 Profile anzulegen. Das ist der große Vorteil.
Ja, also erstens mal ist im Prinzip der ganze Haushalt abgedeckt. Ja, oder die ganze Familie ist abgedeckt.
Ja.
Und du hast es ja auch schon angesprochen, der ganze Backkatalog, auf den du noch Zugriff hast.
Ja.
Und das ist ja auch schon mal eine Ansage. Gerade wenn man mal guckt, wenn man heute oder wenn man nur ab und zu mal eine Zeitschrift liest, ja, verpasst man dann doch vielleicht was. Oder aber gerade wenn man Zeitschriften hat, wie du hast ja eben auch schon welche angesprochen, die regelmäßig auch Tests drin haben oder Berichte über Software unter anderem, wo man auch nochmal zurückgucken kann. Ja, oh, in dem Heft hier 3 Ausgaben vorher war der Artikel drin und du kannst es dann einfach nachlesen. Ja, ist halt schon eine feine Sache, ja.
Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Suchfunktion. Du gibst halt Schlagwörter ein etc. Genau. Und kannst halt über diesen ganzen Katalog suchen. Speziell, wenn du jetzt auch zu irgendwas einen Testbericht suchst, zu irgendeinem Produkt, ein TFT-Display etc. oder was weiß ich, dann kannst du das alles durchforsten, was ja so in der normalen analogen Zeitungswelt gar nicht möglich ist. Du kannst jetzt ja nicht zum Kiosk gehen und das mal alle Zeitschriften durchforsten, da wird sich der Kioskbetreiber bedanken. Gab es mal so eine schöne Anekdote, wir hatten in Göttingen und haben es noch, so einen riesengroßen Zeitschriftenladen, der wirklich alles hatte, was so das Herz begehrt. Und da war man so als Schüler, wenn man mal eine Freistunde hatte oder wenn man mal in der Stadt unterwegs war etc., hat man sich dort getroffen und hat dann so in Magazinen geschaut und mal Technikmagazine durchgelesen, die man sich vielleicht so zum damaligen Zeitpunkt noch nicht leisten konnte. Jedenfalls nicht in der Menge. Und da hat die Kassiererin immer gesagt, wir sind ja keine Bücherei. Ja, Standardsatz, aber das hat uns dann auch nicht so interessiert, haben wir trotzdem weitergemacht. Mhm. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei Readly für die freundliche Unterstützung.
Jawohl.
Und in den Shownotes ist die Landingpage verlinkt. Wie gesagt, da kann man ganz unverbindlich das Ganze mal entspannt 8 Wochen testen.
Mhm.
Gut, dann geht's weiter im Text, würde ich sagen, mit unseren normalen Themen, falls man hier von normal sprechen kann. Die iPhone 12 Produktion soll sich wohl etwas verzögern, gab es vom Wall Street Journal einen Bericht. Und das Ganze soll um 1 Monat nach hinten geschoben werden, was die Massenproduktion angeht. Da liegt es wohl daran, dass viele Produkte in der Zuliefererkette Probleme machen, dass Testläufe nicht abgehandelt werden können und dass man da halt, wie gesagt, Probleme hat. Speziell auch, was mich wunderte, beim 12 Pro Max Gerät. Und da gab es Berichte, dass das Display wohl Probleme macht, in Anführungsstrichen, oder dass es wohl sehr diffizil ist, das Display in der Menge oder in der Qualität rauszuhauen. Jetzt frage ich mich, Umkehrschluss, hat dieses Display vom 12 Pro Max was anderes, was die anderen Geräte nicht haben, was es dort schwieriger macht? Die Größe kann es ja nicht sein. Fragezeichen? 120 Hertz?
Fragezeichen?
Weiß ich nicht, weil es wäre natürlich tragisch, wenn sie jetzt, gehen wir mal davon aus, sie führen die 120 Hertz ein. Wird es das einzige Gerät sein, das Pro Max, was 120 Hertz hat? Werden die Geräte darunter, die kleiner sind, es nicht haben? Wäre traurig? Wäre schlecht?
Ja. Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Max- oder Plus-Version eines Telefons Funktionen hat, die die anderen nicht haben.
Ja. Obwohl Apple ja in der Vergangenheit davon weggegangen ist, das zu differenzieren oder der, ne?
Ja, aber könnte natürlich auch wieder kommen, ja.
Ja, und die Gerüchte gehen auch dahingehend, dass man wohl eine Staffelveröffentlichung haben wird, dass man die kleineren Geräte eher raushauen wird als das Pro Max zum Beispiel, dass man das mehr oder weniger staffeltechnisch raushaut. Das hatten wir ja auch schon mal. Das 10R, das kam ja auch etwas später als das 10er. Von daher ist das jetzt hier nicht ungewöhnlich.
Ja. Ja, und ich hatte kurz vor der Aufnahme noch einen Artikel gelesen, ja, und rat mal, wie der hieß. Der hieß, warum man auf diese Gerüchte nichts geben soll.
Und warum soll man nichts drauf geben?
Eine Riesenlitanei, ja, an Gründen, wo sie dann auch gesagt haben, erstens mal, es gibt ja keine Termine von Apple, ja, zu dem ganzen Kram. Es selbst wenn sie sagen, okay, wir stellen es jetzt vor und das ist erst, keine Ahnung, ab Oktober, November lieferbar, weißt du, warum, weshalb, wieso, ja? Hat sich die Produktion wirklich verschoben, ja, oder auch nicht? Oder aber auch wieder mit den Gerüchten, die wir die letzten Wochen hatten, wo es ja auch hieß, es kommt später, es kommt früher, es ändert sich nichts dran, es wird nicht Infineon, ach, wie heißt er nochmal? Der Produzent für die Geräte.
Foxconn.
Genau. Dass die sagen, es läuft alles zeitmäßig wie geplant ab, etc. Ja. Keine ja. Ahnung. Ist, der Einzige, der es weiß, ist Apple. Ja,
im Prinzip. Ja, das sollte, oder es sollte Apple wissen, sagen wir es mal so auf jeden Fall.
Genau.
Bloß diese Gerüchte passen natürlich auch wunderbar in diese Corona-behaftete ja. Zeit. Ne? Und deswegen werden ja viele nicht müde, da was rauszuhauen. Und ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass es Probleme gibt, auch gerade bei diesen Testläufen.
Ja, das heißt das unbedingt hat, Probleme, ne? Aber auf jeden Fall Verzögerungen.
Verzögerungen ja. gibt in irgendeiner Weise. Mhm. Sicherlich ist natürlich auch das, wenn ich das, wieso würde ich es sehen, die Einführung des 12er Gerätes für Apple sehr wichtig, weil das iPhone ist eine Cash-Cow für Apple. Ob sie das natürlich dieses Jahr auch sein wird, ob sie dieses Jahr auch so viel Milch gibt, die Kuh, das ist eine andere Sache. Mhm. Aber aus der Vergangenheit war es so, dass das Hauptbusiness für Apple ist. Und das sind keine Macs und das sind keine iPads, das sind halt nur iPhones. Mhm. Ja. Und ich denke schon, dass das für Apple sehr wichtig ist, das irgendwie auch zeitnah jetzt auf den Markt zu bringen oder so in gewohnter Manier auf den Markt zu bringen, wie sie es früher gemacht haben. Mhm. So, und dann gab es noch Gerüchte, die auch wunderbar zu den Gerüchten, oder nicht zu den Gerüchten, sondern zu unseren, vor ein paar Wochen haben wir darüber berichtet, dass es ja von der Firma BOE und GIS und von Qualcomm einen neuen Ultraschallsensor geben wird. Da gab es auch eine Pressemitteilung, dass dieser entwickelt wird und dass dieser auch in Massenproduktion gehen wird. Dass ein Ultraschallsensor im Display sitzen soll, der halt dafür da ist, ja, Touch-ID oder auch andere Fingerabdrucksysteme zu realisieren. Und da gab es ja, wie gesagt, den Bericht und auch die Pressemitteilung. Und jetzt nähern sich die Gerüchte, dass Touch-ID entweder im 12er oder im darauffolgenden Gerät zurückkommen soll. Zusätzlich zu Face-ID. Und prinzipiell haben wir da auch schon ganz, ganz viele Gerüchte drüber gelesen. Aber ich glaube, gerade im Hinblick darauf, dass viele im Moment in vielen Ländern Masken tragen müssen, könnte Touch-ID auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich, so eine Pandemie kann ja immer wieder kommen, auch ein interessantes Gegenkonstrukt sein zu Face-ID. Weil es gab ja viele Berichte, dass man mit Masken das Handy nicht entsperren kann oder das Smartphone. Das ist ja auch so. Es gab ja dann einige, die gesagt haben, ja, man kann es als alternatives Erkennungsbild ablegen. Da muss man die Maske halt nur so halb ins Gesicht reinhalten. Dann klappt das schon. Aber das hat sich alles nicht bewahrheitet. Es funktioniert halt nicht im Normalfall, wenn man eine Maske trägt. Nur ganz, ganz selten schaltet Face ID frei. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es einer der Gründe natürlich ist, dass man eventuell auch zusätzlich noch auf Touch-ID gehen wird. Zwar jetzt nicht der Hauptgrund, aber es gibt Leute, die mögen halt Touch-ID lieber als Face-ID. Und es gibt auch welche, da funktioniert Face-ID nicht so sauber. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple das parallel wieder zu Face-ID einführen wird.
Ich sehe es halt, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, ich sehe es halt nicht unbedingt jetzt so. Klar kann man es machen, es gibt andere Hersteller, die haben es ja auch schon gemacht. Im Zusammenhang mit den Masken, okay, aber das ist ja ein Feature, was schon länger als Covid
ja, klar, jetzt. Das ist jetzt ja kein aktuelles Feature, nur deswegen, nein, keine Frage.
Aber, also der Sinn erschließt sich mir nicht unbedingt, weil für mich Face ID einfach so gut funktioniert. Klar, jetzt mit der Maske ist es schwierig, aber das ist ja auch kein Normalding. Würde sich ja, natürlich Touch ID nochmal anbieten auch, gerade da würde es ja dann auch nochmal Sinn machen. Aber wir reden ja schon länger über die Gerichte als jetzt, wie gesagt, Covid. Ja,
ja, klar.
Von daher, wie gesagt, jetzt, klar, würde es natürlich auch wieder Sinn machen. Ja,
ja, auf jeden Fall. Deswegen, so ein iPhone SE 2020, das könnte das Corona-Phone sein, ne? Weil das hat ja noch Touch-ID. Ja, ich finde es jedenfalls ganz interessant, dass sich das jetzt alles wieder ein bisschen nach oben spült. Aber wenn man halt keine neuen Gerüchte hat, dann werden alte wieder modifiziert und ein bisschen was dazugetan und wieder nach oben gespült. Das ist halt leider so. Gut, aber jetzt kein Gerücht, sondern so ein kleiner interessanter Tweet, der da rausgehauen wurde von einem Ex-Apple-Mitarbeiter. Eigentlich auch gar nichts Schlimmes, weil ich finde es ganz interessant, weil er so ein bisschen Einblick gegeben hat in die Apple Watch Entwicklung und Entstehungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee.
Hast du das verfolgt? Nein. Aber du wirst dich sicherlich an den iPod Nano der 6. Generation erinnern. Dieses kleine viereckige Ding. Leuchtet da was auf?
Dieses kleine viereckige Ding?
Es gab so ein iPod Nano, der war wirklich klein und viereckig. Und da gab es ja dann auch offiziell...
War das der mit dem Querdisplay? Also mit dem
War der danach kam. Also wirklich quadratisch. Der sah wirklich sehr, sehr quadratisch aus. Und da gab es ja auch eine Zubehörindustrie, die Armbänder dafür verkauft hat.
Ah, ja.
Und das war halt logischerweise vor Apple Watch Zeiten. Und das war 2015 rum, wo das Ding, glaube ich, rauskam. Und jetzt hat ein Ex-Apple-Designer, der für das Human Interface Design zuständig war, für die Apple Watch, also in diesem Team war, Inram Chatpri, man möge mir die Aussprache verzeihen, wenn es falsch ist, ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass es so ausgesprochen wird, jedenfalls hat er einen Tweet rausgehauen, wo er einzelne Skizzen gezeigt hat, dass dieser iPod Nano der 6. Generation intern als Prototyp für die Apple Watch hergehalten hat, um das Interface abzubilden, um das zeigen zu können, wie es aussieht, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, haben die halt als ganz, ganz frühen Prototyp den Nano genommen und haben da einfach mal so ein Armband drum gedengelt und haben das dann intern als Präsentationsfläche für ihr Interface-Design genommen. Und da gibt es halt, wie gesagt, einen ganz interessanten Tweet, den verlinken wir mal in den Shownotes. Da hat er auch so eine handschriftliche Skizze rausgehauen, wie das damals so aussah. Und da gibt es auch ein paar Bilder dazu. Ganz interessant gemacht. Der Kollege war von 1995 bis 2017 bei Apple. Und wie gesagt, er hat jetzt so ein paar Behind-the-Scenes-Infos rausgehauen. Zum 5-jährigen Jubiläum der Apple Watch gibt es ja mittlerweile auch 5 Jahre. Die Zeit vergeht, ne?
Ja.
Gut, und dann gibt es noch neue Informationen aus dem Hause Porsche. Und zwar aus der Klassikabteilung.
Wie ich das Bild gesehen habe. Oh Mann.
Was hast du denn dagegen? Ich finde das klasse. Jeder sollte einen Porsche fahren. Jedenfalls hat Porsche Zubehör rausgegeben aus der Klassikabteilung, klassisches Zubehör, was nicht klassisch ist, also sprich CarPlay-fähige Radios oder Entertainment-Systeme für Oldtimer. Gibt es in DIN 1 und in DIN 2 das Schachtsystem sozusagen und es beinhaltet, wie gesagt, eine CarPlay-Anbindung, ein DAB-Plus-System, ein normales FM-Radio und ein Navigationssystem. Und das Ganze halt, wie gesagt, für klassische Modelle aus dem Hause Porsche. Finde ich hochinteressant, weil es gibt halt eine Menge Klassikfahrer, nicht nur im richtigen Oldtimer-Bereich, sondern auch im Youngtimer-Bereich, weil nicht jeder ältere Porsche ist automatisch ein Oldtimer, sondern das wird ja nochmal so ein bisschen differenziert, Youngtimer etc. Und der Preis wurde so ein bisschen negativ gehandelt. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil die DIN 1 Version kostet 1350 Euro und die 2 Schacht, also die DIN 2 Version kostet 1520 Euro. Man muss dazu sagen, es ist eine spitze Zielgruppe, die das bedient. Und von daher, oder die da ein spitzer Kundenkreis, und von daher ist das jetzt nach meiner Meinung gar nicht so teuer. Und wer einen Oldtimer fährt oder wer einen Porsche fährt und seinen Porsche modernisieren will mit moderner Technik, dem wird wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben, als sich so ein System zu kaufen. Und der macht das eventuell gerne oder auch nicht gerne oder lässt es komplett sein. Das also würde ich jetzt einen Porsche haben und fahren und werde oft mit unterwegs, dann wäre das wahrscheinlich ein Teil, was ich mir anschaffen würde.
Es ist halt die Frage, inwieweit will ich halt den Ursprungszustand des Wagens erhalten? Inwieweit ist halt der Porsche dann, ja, das ist halt die Frage.
Ja gut, das ist ja ein Standardsystem, Standardschachtsystem, und wenn ich das wieder rausziehe, dann ist der Ursprungszustand ja wieder da. Das bei diesem System.
Ja klar, aber nicht, wenn ich es drin habe. Ist für, das ist halt, wie gesagt, mir wäre es jetzt ja egal, okay, also ich würde es wahrscheinlich auch so machen. Nur es gibt halt Puristen, die sagen, der Porsche in dem Jahrgang ist halt nur dann nach wie vor ein richtiger Porsche, wenn er halt im Originalzustand ist. Genau. Und wenn du das halt da einbauen würdest, ist er ja nicht mehr quasi in dem Auslieferungszustand. Damit,
Aber du hast dich ganz einfach wieder in den Originalzustand versetzen, ohne gravierende Umbaumaßnahmen vorzunehmen. Schiebst das Ding wieder raus, schiebst das alte Radio wieder rein, stöpselst das dran und das war's. Ja.
Wobei also, ich mir wahrscheinlich in diesen Schacht was anderes reinmachen würde als jetzt dieses Teil, weil mir ist das Display einfach zu klein.
Ja, okay.
Und da gibt's im Nachrüstbereich definitiv andere Sachen, gerade auch mit diesen Ausfahr- oder ausklappbaren Displays, da hast du mehr davon an Displaygröße. Das inwieweit stimmt. Das dann natürlich wieder Sinn macht in Bezug auf, ja, es ist halt ein klassischer Porsche, ist die andere Frage. Da ist dieses Ding halt auf jeden Fall nochmal eine dezentere Lösung als diese ausfahrbaren Displays. Mhm. Wie gesagt, mir wäre es eigentlich zu klein.
Ja.
Aber es ist halt die wahrscheinlich optisch noch bessere Lösung für das Auto. Und du hast halt die Funktionalität dann mit drinne. Das ist halt das Schöne an der Sache, ja.
Und es gibt ja auch durchaus Porsche-Fahrer, die ihren Porsche ihren Klassiker als Alltagsfahrzeug verwenden und nicht nur als Schönwetterfahrzeug. Das gibt es ja durchweg.
Ja. Auch. Und es gibt auch welche, die sich ihren alten, in Anführungszeichen, Porsche auf Elektro haben umgerüstet. Gibt's auch? Gibt es Anbieter, die das machen?
Kann man machen, klar. Würde ich jetzt persönlich nicht tun, weil das ist ja ein größerer Eingriff in die in das Original als ein Radio einzuschieben. Aber ja, aber okay,
denen geht es halt nicht unbedingt um den Originalzustand oder den Verbrenner, der da drin ist, sondern denen geht es um den Porsche, um die Optik dieses Fahrzeug an sich und nicht, wie es halt fortbewegt wird. Ja. Kann man machen, ja. Ist halt für einen puren Porsche-Fan dann halt auch nichts.
Ja. Richtig, ich meine, es gibt natürlich Modelle, das sind so Brot- und Butter-Modelle, die trotz, dass sie alt sind, noch günstig sind. Ich sag mal 924er, den kriegst du ja auch recht günstig. Da würde ich das jetzt auch machen. Aber jetzt so einen richtig wertvollen Porsche, so 956er oder sowas, oder 956er Spider, den jetzt mal auseinander zu drechseln und da einen Elektromotor reinzubauen, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber so 924er, das war ja damals das Ding mit dem Audi-Motor drin, das war ja auch so ein Frevel-System von Porsche. Da ist man wahrscheinlich froh, wenn man den Audi-Motor aus dem Porsche bekommt und da jetzt einen Elektromotor reinbaut, also ganz polemisch ausgedrückt. Aber so einen richtig wertvollen Oldtimer würde ich niemals auseinandernehmen. Den jetzt hier irgendwie verwässern mit irgendwelchen Fremdbauteilen, auf um Gottes Willen. Nein.
Wenn man es leisten kann und Spaß dran hat.
Ja. Spaß dran haben tue ich, aber ich kann es mir nicht leisten. Das ist das Problem. Also erschließt sich das auch nicht für mich. Gut. Und dann kommt zum Schluss mal wieder ein Gadget. Ein Gadget, was zum zweiten Mal bei uns in der Sendung ist, weil ich habe gesagt, da gibt es eine Langzeiterfahrung zu, weil ich das Gerät oder die SSD in einen Langzeittest schicken möchte. oder ich habe sie in einen Langzeittest geschickt, nämlich bei mir selbst. Und da haben mich ganz, ganz viele Hörer darauf angesprochen, wo denn nun der Langzeittest bleibt. Ja, wie der Name schon sagt, es ist ein Langzeittest und ein bisschen Zeit muss vergehen, um da auch nach einer ganz langen Zeit, in Anführungsstrichen, auch einen praxisnahen Test oder über einen praxisnahen Test berichten zu können. Und es geht um eine SSD, eine externe SSD aus dem Hause LaCie, die Rugged SSD. Und die habe ich jetzt gut, ja, für 3 Monate, glaube ich, im Einsatz oder 2,5, ich weiß es nicht. Also ich habe sie jedenfalls für mich eine relativ lange Zeit im Einsatz und habe sie seitdem als mein Daily Work Drive, wie ich das so schön nenne, im Einsatz. Aus Kostengründen habe ich mir halt ein MacBook ausgesucht, was nicht so eine riesengroße interne SSD hat und ich lagere dann viele Sachen extern aus. Und mit den heutigen Schnittstellen ist es auch möglich, gewisse Dinge performance-technisch auch vernünftig über externe SSDs abbilden zu können. Es hinkt teilweise natürlich immer noch ein bisschen an der internen SSD hinterher, aber es ist durchaus eine Lösung, mit der man leben kann oder mit der man leben kann. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ja schon so einige Terabyte drüber bewegt über die SSD und da ist schon so einiges über den Anschluss gegangen und sie funktioniert wie am ersten Tag. Das sollte mich auch nicht wundern oder es wundert mich auch nicht bei LaCie, weil ich durchweg mit LaCie gute Erfahrung gemacht habe, was die Langlebigkeit angeht und was auch die Performance angeht. Und das Wichtige bei dieser SSD war natürlich auch, wie stabil ist das Ding, wie macht sie sich im Alltag, und ich habe jetzt absichtlich mal nicht so die Samthandschuhe angezogen, sondern ich bin da sehr normal mit umgegangen, sonst gehe ich mit meinen elektronischen Artikeln immer sehr, sehr vorsichtig um, aber dadurch, dass das natürlich eine Rugged SSD ist, habe ich sie auch mal einfach so in die Tasche gehauen, ohne jetzt noch einen Zusatz Täschchen drum zu machen oder die irgendwie noch besonders zu schützen, sondern ich habe sie so normal benutzt. Ich würde sagen, jetzt nicht extrem benutzt, sondern einfach normal. Und das Schöne ist, die Gummierung, die da außenrum ist, die hat keinerlei Beschädigungen oder keinerlei Kratzer angenommen etc. Die sieht wirklich noch sehr, sehr gut aus wie am ersten Tag. Und auch dieses... Es trägt auch dazu bei, dass die Score sehr massiv und sehr klein ist und einen sehr kompakten und stabilen Eindruck macht, also nicht so einen fragilen Eindruck, und das ist nach wie vor immer noch so, logischerweise, und auch die normale Behandlung hat der ganzen Qualität nichts angehabt und angetan. Sieht immer noch sehr toll aus. Und das ist auch das Schöne, es ist keine Gummierung, wo jetzt irgendwie Staub und Fusseln dran hängen bleiben. Es gibt ja durchaus marktbegleitende Produkte, die in diesem Rugged-Bereich unterwegs sind. Die steckt man dann irgendwie im Rucksack und danach zieht man das Ding aus dem Rucksack wieder raus und dann wird erst bewusst, wie viel Staub man in so einem Rucksack hat oder was alles so im Rucksack drin ist. Und die LaCie, an der LaCie haftet also kaum was dran. Das ist ein großer Vorteil. Die haben eine schöne Gummierung. Das zeigt natürlich auch die langjährige Erfahrung, die LaCie hat in diesem Bereich und die stetige Weiterentwicklung. Ja, und sehr viel mehr kann ich jetzt auch über diesen Langzeittest nicht sagen. Ich habe da wirklich schon Tonnen an Daten drüber geschoben und wirklich viel transportiert mit an Daten, viel ausgelagert, viel wieder runterkopiert, viel umkopiert, auch ja, das ist alles gut, hat alles gut funktioniert, keine Probleme. Und ich habe jetzt mir überlegt, so eine kleine Rangordnung einzuführen, Rangliste abzugeben. Die möchte ich kurz in 2 Bereiche aufteilen. Einmal in den Rugged-Bereich und einmal in den normalen Bereich. Und ich möchte diese jetzt mal so einordnen, wo ich diese LaCie SSD einordne, für mich in meine persönliche Rangliste. Ich habe eine Menge Rugged-Platten von Marktbegleitern getestet, die auch teilweise vielleicht auch ein Hauch günstiger waren, muss ich zugeben. Aber ich muss sagen, das ist im Moment die SSD, die von der Gesamtperformance, von der Gesamtperformance, was sie so abgibt, von der Haptik, von der Verarbeitungsqualität, derzeit bei mir auf Platz 1 ist im Bereich Rugged-SSDs. Und im Bereich, wenn ich jetzt die SSD in den normalen SSD-Bereich eingliedere, wenn ich jetzt alle meine externen SSDs einstufen würde, die ich bisher getestet habe, von aktuellen SSDs, würde ich sie auf Platz 4 nehmen. Weil da es im normalen Bereich durchaus noch SSDs gibt, die von der Performance etwas weiter oben sind, Aber das ist halt immer so, man kann auch nicht Birnen mit Äpfel vergleichen. Ich kann jetzt ja keine Samsung X5, was eine reine Thunderbolt 3 SSD ist, in Bezug nehmen zu dieser Rugged SSD von Lassie, weil das nur eine USB-C ist, etc. Da muss man halt ein bisschen schauen und dieser letzte Vergleich hinkt auch ein wenig, muss ich zugeben. Aber trotzdem ist es eine Leistung, dass eine diese unter Platz 5 ist bei den vielen SSDs, die ich bisher getestet habe. Und wie gesagt, im Rugged-Bereich würde ich sie auf Platz 1 nehmen und in dem normalen Bereich Platz 4. Also Top 5 und in dem Rugged-Bereich Top 1. Ja, das ist so mein Langzeitbericht zu der SSD. Und die ganzen technischen Daten haben wir ja auch schon in der ersten Berichterstattung durchgenudelt. Das macht jetzt wenig Sinn, das jetzt nochmal alles wiederzugeben. Aber wie gesagt, es haben mich einige Hörer daran erinnert, was jetzt mit meinem Langzeittest ist. Und ich habe es natürlich auch ein bisschen vergessen, ein bisschen verdrängt, weil es einfach auch ein solides, funktionierendes Produkt ist, was es so getan hat und ganz unauffällig seine Arbeit getan hat. Und vielleicht habe ich deswegen auch das ein bisschen verdrängt, positiv verdrängt. Hätte das Ding wahrscheinlich Probleme gemacht, dann hätte ich gesagt, Mensch, so ein Scheiß, musste mal drüber sprechen. Aber die hat unauffällig ihre Arbeit getan.
Dann ist ja gut.
Gut. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, haben wir es doch für heute, oder?
Ja, wir sind durch, denke ich mal, ja.
Durch sind wir schon lange.
Ja.
Auch gar nicht so lang heute, oder?
So. Gefühlt so fast anderthalb Stunden, würde ich mal sagen.
Ja, es ist schon gefühlt, ne? Es ist schon gefühlt.
Ja, wie schon gesagt, vom
Gefühl her. Halt. Ja, naja. Okay, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Also bis dann.
Tschüss. Ciao.